NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie im Studio Jan Ehlert. Und das sind heute unsere Themen. Bergoglios Schweigen, wie Papst Franziskus als Erzbischof von Buenos Aires mit Missbrauchsfällen umging. Anziehungspunkt für Wissenschaftler aus aller Welt, 50 Jahre Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg. Christen in Pakistan, ein Alltagsbericht aus Lahore und Offener Himmel, das Staatstheater Braunschweig zeigt Lebensgeschichten von Konvertiten. Es ist wohl eines der dunkelsten Kapitel der katholischen Kirche, der sexuelle Missbrauch von Kindern durch Geistliche. Nicht nur die Täter stehen dabei in der Kritik, sondern auch diejenigen, die den Missbrauch vertuschten oder verschwiegen. In dieser Woche etwa wurde gegen den Erzbischof von Lyon, Philippe Barbarin, eine Klage eingereicht, weil er den Missbrauch Minderjähriger durch zwei Priester seiner Diözese nicht angezeigt haben soll. Und auch gegen den früheren Erzbischof von Buenos Aires, Jorge Maria Bergoglio, gibt es Vorwürfe, Straftäter gedeckt zu haben. Gegen jenen Bergoglio also, der im März 2013 zum Papst gewählt wurde. Was sich hinter den Vorwürfen verbirgt, das fasst Viktoria Eklau zusammen.
Als ich 13 war, wurde ich von einem katholischen Geistlichen missbraucht, in der Schule des Marianistenordens in Buenos Aires, die ich damals besuchte. 10 Jahre lang konnte ich das nicht in Worte fassen, konnte es keinem erzählen. Dem Argentinier Sebastian Cuatromo gelang es schließlich doch, über seine traumatische Erfahrung zu sprechen. Aber nicht nur das. Cuatromo, heute 39, zeigte seinen ehemaligen Lehrer, den Ordensbruder Fernando Pisciocci, im Jahr 2000 an, gemeinsam mit einem Mitschüler, an dem sich Pisciocci ebenfalls sexuell vergangen hatte. Bevor es jedoch zum Prozess kam, floh der katholische Geistliche in die USA, wo sein Opfer selbst ihn aufspürte. Dank Cuatromos Hinweis wurde der Ordensbruder festgenommen und nach Argentinien ausgeliefert. 2012 verurteilte die Justiz Fernando Pisciocci wegen wiederholter sexueller Nötigung Minderjähriger zu 12 Jahren Gefängnis. Das Wichtigste an meiner Geschichte ist, dass der sexuelle Missbrauch, den ich erlitten habe, mehr als 20 Jahre später von der Justiz anerkannt wurde. Das hat einen hohen Symbolwert, denn ein großer Teil der Fälle von Kindesmissbrauch bleibt ungesühnt. Sebastian Cuatromo brachte seinen Peiniger dank seiner eigenen Hartnäckigkeit vor Gericht. Von der katholischen Kirche erhielt er keine Unterstützung. In Argentinien haben sich in den vergangenen Jahrzehnten etwa 50 katholische Geistliche an Kindern vergangen. Diese Zahl hat die US-amerikanische Internetplattform Bishop Accountability veröffentlicht. Die Dunkelziffer liegt vermutlich höher. Ein Teil wurde verurteilt, ein Teil entging der Bestrafung. Die Institution Kirche reagierte in Argentinien so, wie sie es fast überall auf der Welt lange Zeit tat, mit Vertuschung, mit Desinteresse für die Opfer. Als die Schule des Marianistenordens den Missbrauch zugab und Sebastian Cuatromo Entschädigung anbot, verlangte sie von ihm zugleich, über das Vorgefallene zu schweigen. Cuatromo wandte sich daraufhin an den heutigen Papst und damaligen Erzbischof von Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Ich ging zum Sitz der Kurie und bat um ein Gespräch mit Bergoglio. Nicht er selbst empfing mich, sondern ein Sekretär. Ich wollte wissen, ob die Kirchenleitung es gut hieß, dass die katholische Schule von mir Schweigen über das Vergehen eines ihrer Lehrer verlangte. Zu einem Gespräch war schließlich Bischof Mario Poli bereit, den der Papst inzwischen zu seinem Nachfolger an der Spitze des Erzbistums Buenos Aires ernannt hat. Poli stellte sich hinter das Vorgehen der Marianistenschule, für Sebastian Cuatromo eine herbe Enttäuschung. Als Missbrauchsopfer kämpfte ich damals für Gerechtigkeit und Entschädigung. Bei meinem Treffen mit der Kirchenhierarchie hatte ich das Gefühl, dass sie das Ausmaß des Verbrechens und des Leidens der Opfer völlig unterschätzte. Bishop Accountability wirft Franziskus, der von 2005 bis 2011 Argentiniens Bischofskonferenz leitete, sein Schweigen in jener Zeit vor. Er habe das Problem des Kindesmissbrauchs nicht öffentlich gemacht, sich bei den Opfern nicht entschuldigt und keine Richtlinien zum Umgang mit Pädophilen innerhalb der katholischen Kirche veröffentlicht. Der Menschenrechtsanwalt Ernesto Moro, der in der Vergangenheit in Argentinien Missbrauchsopfer vertreten hat, stellt Mutmaßungen über Jorge Bergoglios Verhalten an. Bergoglio hat, wie wir heute wissen, mit einem Teil seiner Persönlichkeit hinter dem Berg gehalten. Vielleicht hat er den sexuellen Missbrauch nicht thematisiert, um seine Chancen, Papst zu werden, nicht zu schmälern. Wenn er das Problem öffentlich angeprangert hätte, wäre er wohl nicht Papst geworden. Hat doch der Vatikan diese Delikte immer vertuscht. Laut Sergio Rubin, einem von Bergoglios Biografen, verschärfte dieser in seiner Zeit als Erzbischof seine Haltung gegenüber dem Problem des sexuellen Missbrauchs. Bergoglio habe gewollt, dass die Justiz gegen pädophile Priester vorgehe. Doch Leitlinien zur Handhabung von Missbrauchsfällen verfasste Argentiniens katholische Kirche erst, als Jorge Bergoglio bereits Papst war. Im vergangenen August stellte Carlos Malfa, Generalsekretär der Bischofskonferenz, sie vor. Wir sind uns schmerzlich bewusst, dass der sexuelle Kindesmissbrauch Sünde und Verbrechen ist. Wir verurteilen ihn. Pädophile dürfen nicht mehr Priester sein. Und die Opfer müssen von der Kirche umfassend betreut werden. Dass der Papst der katholischen Kirche heute eine klare Position gegen Kindesmissbrauch vorgibt, stößt bei Opfern wie Sebastian Quadromo auf Zustimmung. Gesten wie Franziskus Bitte um Verzeihung im April 2014 erfüllen ihn mit Hoffnung. Diese Gesten sind eine Konsequenz des jahrzehntelangen Kampfes der Opfer. Wir selbst haben erreicht, dass den Kirchenhierarchien heute keine andere Wahl bleibt, als offen über das Verbrechen des sexuellen Missbrauchs und dessen Vertuschung zu reden. Sebastian Quadromo hat in dieser Woche noch einmal Genugtuung erfahren. Der oberste Gerichtshof Argentiniens bestätigte die Verurteilung seines früheren Lehrers Fernando Pisciocci. Der ehemalige Ordensbruder ist dennoch bereits auf freiem Fuß. Die Justiz hat seine Strafe unter Anrechnung der Untersuchungshaft verkürzt.
Ein Beitrag war das von Viktoria Eglau. Es war die erste Forschungseinrichtung dieser Art in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. 1966, also vor 50 Jahren, gründete sich in Hamburg das Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Sein Auftrag? Erforschen, was von der deutsch-jüdischen Tradition über den Zweiten Weltkrieg hinaus erhalten geblieben ist. Aber das Institut blickt auch in die Zukunft. Alexander Meister hat es besucht.
Ein erhabener Geist weht durch die Flure des Hauses beim Schlump 83. 1905 erbaut, erfuhr das Backsteingebäude aus der Kaiserzeit in den 50er Jahren unerwartete Berühmtheit als Filmschauplatz. Helmut Keutner drehte hier mit Heinz Rühmann und ließ das ehemalige Finanzamt kurzerhand zum Rathaus von Köpenick umfunktionieren. Seit ein paar Jahren ist hier auf zwei Etagen das Institut für die Geschichte der deutschen Juden zu finden. Eine Forschungsstelle, die den reichhaltigen Quellenbestand aus den jüdischen Gemeinden Hamburgs aufarbeitet. Die Schriftstücke haben Krieg, Zerstörung und Holocaust unbeschadet überstanden. Um sie zu sichern, hatte die jüdische Gemeinde ihre Bestände in den 30er Jahren dem Hamburger Staatsarchiv als Dauerleihgabe übergeben, sagt Andreas Brämer, einer der Mitarbeiter des Instituts.
Daraus entstand dann eben nach dem Krieg die Diskussion, wem gehören jetzt eigentlich diese Akten? Es gab einen Rechtsstreit mit den Central Archives in Jerusalem und aus diesem Rechtsstreit ist dann eben diese Entscheidung erwachsen, das Material zu teilen, zu kopieren und beiden Archiven dann jeweils das volle Material zur Verfügung zu stellen.
Eine quasi salomonische Entscheidung. 1966, also vor genau 50 Jahren, nahm das Institut für die Geschichte der deutschen Juden seine Arbeit auf. Das jüdische Leben in Hamburg ist heute außerordentlich gut erforscht, verglichen mit anderen Städten, sagt Miriam Rürup, Direktorin des Instituts.
Es ist quasi ein Geschenk, müsste man sagen, was uns die Geschichte hier gemacht hat. Das heißt, mehrere Jahrhunderte sind dokumentierbar durch verschiedene Quellen aus dem jüdischen Alltagsleben, aus dem religiösen Leben, dem familiären Leben, dem Sterben, was ja auch zum Leben gehört, nämlich die Beerdigungskultur, die Grabeskultur ist in Hamburg besonders reichhaltig.
Besonders reichhaltig sind aber auch die jüdisch-sephardischen Quellen. Denn als Hafenstadt lockte Hamburg viele jüdische Kaufleute an. Vor allem die, die seit dem Ende des 16. Jahrhunderts aus Spanien und Portugal vertrieben wurden. Kernstück des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden ist seine Bibliothek mit nahezu 70.000 Büchern und Zeitschriften im Wert von mehreren Millionen Euro. Egal, welches Thema rund um die jüdische Geschichte Norddeutschlands gefragt ist, Informationen dazu findet man vor allem hier. Die Spezialbibliothek ist Anziehungspunkt für Wissenschaftler aus aller Welt, für Studenten der Uni Hamburg und für Leute wie Christina Igler. Die Pensionärin ist eine von gut 80 Männern und Frauen, die sich mit dem Projekt Stolpersteine in Hamburg befassen.
Es geht darum, jetzt diesen Namen, die auf den Steinen stehen, im Grunde wieder ein Gesicht zu geben und eine Geschichte, die dort dahinter steht, um einfach auch zu zeigen, wer waren diese Menschen. Wie war Ihr familiäres Umfeld? Wie waren Sie hier in Hamburg eingebunden? Was haben Sie hier gemacht? Es gibt keinen Grund aus heutiger Sicht, warum diese Menschen ausgegrenzt wurden.
Hier im Institut kann Christina Igler, die sich als Laienforscherin bezeichnet, nicht nur die einschlägige Fachliteratur lesen. Sie wird auch von den Mitarbeitern ausgiebig bei der Spurensuche beraten und nutzt das Institut als eine Art Informations- und Kontaktbörse. Nach 50 Jahren, so scheint es, ist aus einer streng wissenschaftlichen Forschungsstelle auch ein Treffpunkt für Interessierte und Neugierige geworden. Niedrigschwellige Aktivitäten gehören zum Angebot, etwa ein jüdischer Filmclub, Schülerprojekte und ein Literaturkreis. Am 11. Mai ist im Rahmen eines Senatsempfangs zum 50-jährigen Jubiläum ein Festvortrag der New Yorker Historikerin Marion Kaplan zur jüdischen Geschichte zu hören.
Ein Beitrag von Alexander Meister war das und damit zu weiteren Meldungen aus Religion und Gesellschaft.
Die Union progressiver Juden in Deutschland hat sich hinter die Entscheidung des Potsdamer Abraham-Geiger-Kollegs gestellt, den 25-jährigen Armin Langer von der aktuellen Liste der Rabbineranwärter zu streichen. Langer, der sich für den jüdisch-islamischen Dialog einsetzt, hatte im November in einem Kommentar für die Tageszeitung Taz vorgeschlagen, der Zentralrat der Juden solle sich umbenennen in Zentralrat der rassistischen Juden. Hintergrund war eine Äußerung des Präsidenten des Verbandes Josef Schuster. Dieser hatte erklärt, dass arabische Flüchtlinge einer Kultur entstammten, in der Hass auf Juden zum Alltag gehöre. Der Rektor des Geiger-Kollegs, Walter Homolka, erklärte, ein künftiger geistlicher Repräsentant des Judentums müsse seine Wortwahl so gestalten, dass sich die jüdische Gemeinschaft auch von ihm vertreten lassen wolle. Für eine Ordination benötige jeder Kandidat die Rückendeckung und Unterstützung der Religionsgemeinschaft. Armin Langer habe es wiederholt am notwendigen Fingerspitzengefühl gefehlt. Der nun Abgewiesene kann sein Theologiestudium an der Universität Potsdam fortsetzen und sich nach 12 Monaten erneut als Rabbinatskandidat bewerben. Die türkische Regierung hat alle Kirchen in der historischen Altstadt von Diyarbakir in Südostanatolien verstaatlicht. Davon betroffen sind demnach die armenische Surp-Giragos-Kirche, bei der es sich um eine der größten Kirchen im Nahen Osten handelt, sowie 4 weitere christliche Kirchen. Damit ist in der mesopotamischen Metropole, die auf eine lange christliche Tradition zurückblickt, keine einzige Kirche mehr zum Gottesdienst geöffnet. Außer den Kirchen wurden auch 6.300 weitere Grundstücke in der Altstadt verstaatlicht, darunter viele Kulturdenkmäler. Der Direktor des staatlichen Stiftungsamtes, Adnan Ertem, sagte, dieser Schritt diene dem Schutz und dem Erhalt der historischen Bauten. Die russisch-orthodoxe Kirche und evangelikale Christen aus den USA planen einen Weltgipfel zur Verteidigung verfolgter Christen. Das Treffen soll Ende Oktober in Moskau stattfinden. Die aktuelle Massenverfolgung von Christen sei vergleichbar mit der ersten großen Christenverfolgung im Römischen Reich und der Repression durch atheistische Machthaber im 20. Jahrhundert, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung des Moskauer Patriarchats und der Billy Graham Evangelistic Association. Zu der Konferenz vom 28. bis 30. Oktober sollen rund 1000 Kirchenvertreter aus mehr als 150 Ländern eingeladen werden. Thematisiert werden sollen Repressalien gegen Christen, unter anderem im Nahen Osten und in Afrika.
Soweit die Meldungen aus Religion und Gesellschaft. Dass Christen weltweit wegen ihrer Religion Opfer von terroristischen Angriffen werden, das zeigte sich auch in der vergangenen Woche wieder auf tragische Weise. Am Karfreitag wurde der indische Priester Thomas Ujunalil von islamistischen Extremisten im Jemen hingerichtet. Und bei einem Selbstmordanschlag im pakistanischen Lahore kamen mehr als 70 Menschen ums Leben. Aber auch im Alltag werden Christen in dem südasiatischen Land unterdrückt, Sandra Petersmann berichtet.
Die kleine Kirche in einem christlichen Viertel in der Millionenmetropole Lahore ist von einer hohen weißen Mauer umgeben. Direkt nebenan gibt es eine Moschee. Wir werden im Alltag behandelt wie Menschen zweiter Klasse, berichtet Wasim vom Kirchenrat. Das gilt für alle Minderheiten hier, fügt er an. Wir schützen uns, indem wir uns ruhig verhalten und indem wir still sind. Wir sind nicht wirklich frei. Wasim hat das Beispiel von Asia Bibi vor Augen. Die Christin soll 2009 über den Propheten Mohammed gelästert haben, behaupteten die muslimischen Frauen, die Asia Bibi damals wegen Blasphemie anzeigten. Die Angeklagte selber sagte vor Gericht aus, dass es nach schweißtreibender Feldarbeit einen Streit um einen Krug Wasser gegeben hatte. Die Christin Asia Bibi ist die erste Frau, die in Pakistan wegen Blasphemie zum Tode verurteilt worden ist. Sie sitzt seit 6 Jahren in der Todeszelle. Zwei Politiker, die sich für sie eingesetzt hatten, wurden 2011 ermordet. Wir sagen unseren Kindern immer, dass sie sich auf gar keinen Fall auf einen Streit einlassen sollen und niemals auf eine religiöse Diskussion, erklärt Wasim und schaut auf den Boden. Sein christliches Viertel in Lahore ist ein Ghetto mit schmalen, mehrgeschossigen Häusern, in dem die Menschen dicht auf dicht leben. Die Gassen sind so eng, dass kaum ein Sonnenstrahl den Boden berührt. Über 80% der rund 190 Millionen Pakistaner sind sunnitische Muslime. Unter 2% sind Christen. Das Blasphemiegesetz stammt noch aus der britischen Kolonialzeit. Nach Meinung pakistanischer Menschenrechtler wird es heute missbraucht, um persönlichen Gegnern zu schaden und um Menschen von wertvollem Bauland zu vertreiben. Lynchmobs und radikale Einzeltäter nehmen es zum Anlass, das Recht in die eigenen Hände zu nehmen. Pakistan ist auch unsere Heimat. Wir lieben Pakistan sehr, erzählt Seraphine, die einen kleinen Krämerladen im Christenviertel besitzt. Ein Bruder ihres Mannes lebt in den USA. Doch Heimat bleibt Heimat. Wir bleiben, betont die resolute Frau und Mutter von 5 Kindern. Ihre älteste Tochter Shumaya ist 15 und besucht in Lahore eine gemischte Privatschule. In ihrer Klasse sitzen fast 50 Mädchen. 15 davon sind Christinnen.
My friends and I, they can't bother that I'm Christian or they are Muslim. We have religion difference.
Für meine Freundinnen und mich spielt es keine Rolle, dass ich eine Christin und sie Musliminnen sind, berichtet Shumaya. Sie will Zahnärztin oder Frauenärztin werden.
The fear wasn't come. It's to the uneducated because they are uneducated, they aren't able to do anything.
Angst haben hier in Pakistan vor allem die ungebildeten Christen, die hier die schlimmsten und dreckigsten Jobs für wenig Geld machen müssen, weil sie sonst als Christen gar keine Arbeit finden. Das ist sehr unfair. Warum kann die Regierung nicht dafür sorgen, dass wir die gleichen Rechte haben?
Christians have to be educated and government should also do something for us.
Die Parkbombe von Lahore am Ostersonntag sollte Christen treffen. Sie zerfetzte Muslime und Christen. Unter den Opfern sind mindestens 35 Kinder.
Über die Situation der Christen in Pakistan berichtete Sandra Petersmann. Am Staatstheater in Braunschweig ist derzeit eine ungewöhnliche Produktion zu sehen. Offener Himmel, so lautet der Titel. Das Theaterkollektiv Werkgruppe 2 hat dafür zahlreiche Interviews mit Konvertiten geführt, also mit Menschen, die ihre Religion gewechselt haben. Herausgekommen ist ein dokumentarisches Theaterstück, das in faszinierender Weise Fragen von Glauben und Zweifel auf die Bühne bringt. Michael Hollenbach hat es sich angesehen.
4 Schauspieler porträtieren Konvertiten, die das Team der Werkgruppe 2 interviewt hat. Zum Beispiel einen Muslim, der als Jugendlicher vom DDR-Sozialismus seiner Eltern zum Islam gekommen ist.
Und bei mir war das so eine Art Angst, so in Form von, ich brauche irgendwas auf dieser Welt, was mich beschützt vor den äußeren Dingen, die ich nicht mitbestimmen kann, die ich nicht kontrolliert habe. Überall gab es Stress.
Als Autodidakt lernt er Arabisch und taucht in die Welt des Islam ein. Eine Jüdin beschreibt auf der Bühne ihren Weg in die neue Religion. Angeregt durch ihren Freund konvertiert sie und wird nach langer Vorbereitungszeit mit einem rituellen Bad ins Judentum aufgenommen. Doch so richtig als Jüdin fühlt sie sich selten.
Man kann vielleicht, kann man das Religiöse, ja, das kann man vielleicht erfahren. Aber diese ganzen Probleme anderer Juden mit jüdischen Eltern, die verfolgt wurden, diese Traumata, mit denen meine Generation, die Juden meiner Generation aufgewachsen sind, das habe ich ja so nicht erlebt.
In einer dritten Rolle wird eine mittlerweile überzeugte Atheistin dargestellt, die aus einer protestantisch geprägten Familie stammt und schon als Kind nicht mehr an Gott glauben konnte.
Es ging mir nicht um die Ablehnung nur der Institution Kirche, das ist einfach, das wäre zu leicht. Nee, ich habe wirklich meinen Gott verloren. Das war auch ein sehr persönlicher Gott.
Der 4. Konvertit auf der Bühne ist den Weg vom atheistischen Elternhaus zum Katholizismus gegangen.
Das ist ein ganz schwerer Schritt, ja, freiwillig katholisch zu werden. Weil das, da musst du ja freiwillig sagen, ich möchte freiwillig da rein. Ja. Ich glaub, das ist viel einfacher, wenn man schon dabei ist und immer so gut findet. Ja. Das war dann immer so mein Konflikt.
Für den Schauspieler Sven Hönig ist der offene Himmel ein sehr persönliches Stück.
Weil ich sehr viele Vorurteile dann doch in mir hatte, habe ich gemerkt, gerade als ich so dann gehört habe, so ich spiele den Katholiken, da dachte ich so, ach du Scheiße. Also wusste auch gar nicht genau, warum oder wovor ich da Angst hatte. Habe aber gemerkt, dass ich sehr, sehr viele Vorurteile oder Grenzen in mir habe.
Im Lauf der Bühnenarbeit hat er gemerkt, dass er die interviewten Konvertiten auch dafür bewundert, dass sie sich auf ihren neuen Glauben ganz einlassen.
Vielleicht ist das auch so wie in einer Liebesbeziehung, warum heutzutage sich immer weniger Leute wirklich binden und auch Konflikte durchhalten, Zweifel durchhalten, das Hadern durchhalten. Das ist vielleicht zu vergleichen, weil viele beschrieben das auch wirklich mit einer Liebesbeziehung oder sogar mit Sexualität, wo es auch ganz komisch ist, drüber zu reden.
Die Konvertiten seien keine, wie man das vielleicht erwartet, super frommen Gläubigen gewesen, keine 150-prozentigen, sagt Insa Rudolf vom Theaterkollektiv Werkgruppe 2.
Aber es sind alles Menschen gewesen, die hadern, die zweifeln, die aber einfach in einer starken Auseinandersetzung damit sind und durch diese Konversion in einer sehr doch lebendigen.
Für Zuschauer wie Schauspieler bietet der offene Himmel viele Anknüpfungspunkte, über Gott und den Glauben neu und intensiv nachzudenken.
Gerade in Zeiten, in denen Religion so vor dem Hintergrund dessen, was im Moment in der Welt passiert, so schnell in eine Ecke gestellt wird und zu einem großen Risikofaktor wird, vermeintlich, finde ich es gerade spannend und vielleicht ja auch gerade mutig zu fragen, was für eine Sinnressource Religion heutzutage sein kann. Was sind das für Menschen? Ja.
Ein Beitrag war das von Michael Hollenbach über das Stück Offener Himmel am Staatstheater Braunschweig. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Jan Ehlert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.